Ich darf euch alle herzlich begrüßen. Heute ist Ostern und begrüßet uns mit dem Ostergruß. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Ja, und deshalb sind wir hier. Wir wollen zunächst still werden zum Gebet. Ja, Vater im Himmel, unser Herr und Gott, Herr Jesus Christus, unser Heiland, danke, dass wir heute Ostern feiern dürfen, dass wir deine Auferstehung, Herr Jesus Christus, feiern dürfen und dass du an Ostern alles vollbracht hast. Danke, Herr Jesus, dass durch deine Auferstehung wir die Zukunft haben und dass bei dir die Zukunft ist und dass unsere Schuld am Kreuz gesühnt ist. Danke, Herr, für dieses große, wunderbare Geschehen, das da am Kreuz geschehen ist. Und Herr, lieber Heiland, so siehst du, dass wir jetzt beisammen sind. Herr, wir wollen fröhlich sein und deiner gedenken. Und du siehst auch die Gedanken, die Sorgen, die vielleicht auch da sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns zur Ruhe bringst. Alles, was uns plagt, was uns drängt, bring du zur Ruhe. Und so rede du nun jetzt heute Abend zu uns durch dein Wort. Dir sei Dank dafür, Herr Jesus Christus, dass du da bist, mitten unter uns. Amen. Ja, unser Text heute Abend ist die Fortsetzung vom Karfreitag. 1. Korinther Kapitel 15, Abvers 4. Ich lese Abvers 3. Da schreibt der Paulus zu den Korinthern: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allem ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch die Gottesgnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir. Und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden werden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten. Er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Allerelendesten unter den Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Bis daher. Jesus Christus, gestorben für die Schuld und Sünden der Menschheit und begraben und dann aber auferstanden. Das ist dieser Tenor in unserem Text heute Abend. Am dritten Tage auferweckt von den Toten, wahrhaftig tot gewesen und begraben worden. Und jetzt auferstanden von den Toten. Menschlich gesehen ist es kaum zu glauben. Aber wahr. Seit 2000 Jahren wird diese Auferstehung Jesu bezeugt durch das Wort Gottes. Durch die Zeugen, die wir jetzt gerade auch von Paulus aufführt kriegten. Und genauso lang wird dieser Auferstehung widersprochen. Leiden, sterben und begraben werden. Ja, das kann man alles nachvollziehen. Das ist auch der Lauf der Menschen. Aber Auferstehung? Nein, das kann nicht sein. Das ist nicht erklärbar, das ist wissenschaftlich nicht belegbar. Deshalb kann das nicht sein. Zu jeder Zeit wurde und wird der Auferstehung Jesu von den Toten widersprochen, durch die ganzen Jahrhunderte hindurch. Und auch selbst der Paulus, als er noch der Saulus war, widersprach dieser Auferstehung Jesu leidenschaftlich. Saulus als studierter Theologe widersprach der Auferstehung. Er hätte es besser wissen müssen. Das Studium der Gesetze, der Tora, der Propheten ist ja eigentlich aus dieser Sicht der Hinweis da, dass Christus aufersteht. Aber auch der Paulus war blind für dieses göttliche Zeitgeschehen damals. Und wir wissen, erst durch das Damaskus-Erlebnis des Saulus wurde er zum Paulus. Durch dieses Damaskus-Erlebnis hat der Paulus erkannt, wer Christus ist, wer Jesus ist. Das hat ihn durch den Heiligen Geist die geistlichen Augen geöffnet für dieses neue Zeitgeschehen. Diese Erfahrung, diese Erkenntnis lässt Paulus hier im Text bezeugen. Es ist Tatsache. Das Undenkbare ist geschehen. Das Undenkbare, dass ein Toter aufsteht, ist geschehen. Aber nicht irgendeiner, sondern Jesus Christus, der Gottessohn, ist wahrhaftig auferstanden von den Toten, auferweckt durch Gott, den Vater. Und das ist keine mystische Erscheinung, keine Einbildung, sondern eine handfeste Tatsache. In dieser Aufzählung der Zeugen kommt viermal dieses Wort gesehen drin vor. Und auch der Paulus selbst hat ja Jesus gesehen in dieser Erscheinung. Er selbst hat den auferstandenen Jesus mit eigenen Augen gesehen. Der Thomas, der Zweifler, er durfte Jesus berühren. Und der Lukas berichtet, dass die Jünger Jesus anfassen durften. Also das war wichtig, dieses Undenkbare zu erfüllen, zu ertasten, um glauben zu können. Und der Paulus will damit deutlich machen und auch nochmal unterstreichen, eine so große Anzahl von Augenzeugen, mehr als 500 schreibt er, kann sich nicht irren. Da kann keine Einbildung dabei sein. Diese vielen Zeugen standen und stehen mit ihrem Zeugnis dafür ein, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt. Auch Paulus, der sich als letztes in diese Reihe der Zeugen stellt, die Jesus mit eigenen Augen gesehen haben, bezeugt damit die Auferstehung Jesu. Und er bezeugt auch damit, dass Jesus Christus ihn, den ehemaligen Verfolger der Gemeinde Jesu, zum Apostel erwählt hat, damit auch er als Augenzeuge, nämlich dass Jesus lebt, die Auferstehung bezeugt vor den Heiden. Jesus hat ihm ja gesagt, dass er das Evangelium zu den Heiden bringen muss. Ja, er, Paulus, der mit aller Kraft und allem Eifer ein Verfolger der an Jesus Gläubigen war, der Not und Elend über die Gemeinde Jesu gebracht hat, ausgerechnet er. Aber Jesus hat den Paulus überwunden und hat ihm Einsicht, Vergebung und Verstehen gegeben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus hat ihn zu dem gemacht, was er ist, nämlich den Heidenapostel. Und wir können nur Lob und Dank sagen, dass dieser Paulus ja zu den Heiden gegangen ist. Und der durch sein theologisches Studium, durch seinen Feuereifer für die Sache Jesu und den Einsatz seines ganzen Lebens und dadurch befähigt worden ist durch den Heiligen Geist, das Evangelium hinausgetrieben hat in die Heidenwelt. Und wir heute leben von diesem seinem Erbe. Und wenn der Paulus nun von sich sagt, dass er viel mehr gearbeitet hat als die anderen Apostel, dann denke ich, dürfen wir nicht das so verstehen, dass der Paulus das als Selbstlob oder Überheblichkeit sieht, sondern die Befähigung durch die Gnade Gottes und die Gangbarkeit seinem Herrn gegenüber treiben den Paulus an. Das ist die Triebfeder von Paulus. Und von Paulus ist es überhaupt nicht wichtig, wer Jesus verkündigt, sondern ganz einfach, dass Jesus verkündigt wird, egal wer, wenn nur Jesus verkündigt wird. Hauptsache, das Evangelium von Jesus Christus wird gepredigt. Und durch die Predigt des Evangeliums entsteht der Glaube an Jesus in den Menschen, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und da möchte ich sagen, nichts anderes soll doch in unseren Gemeinschaften verkündigt werden. Nichts anderes soll doch in den Kirchen gepredigt werden. Das ist doch das Fundament von allem. Jesus, der Auferstandene, ist der Eckstein, der Schlussstein, auf dem der Glaube baut und durch den alles zusammengehalten wird. Durch den Glauben an unseren auferstandenen Herrn Jesus haben wir den Zugang zum himmlischen Vater und bekommen ewiges Leben. Durch Jesus haben wir Vergebung, Versöhnung mit dem Vater, weil der lebendige Christus uns vor dem Vater vertritt. Allein der Glaube an unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus ist das tragfähige Fundament unseres Lebens, was auch kommen mag. Und doch sagt unser Text auch von Schwierigkeiten. In Korinth wurde von einigen genau das in Frage gestellt: die Auferstehung Jesu von den Toten. Diese einigen waren nicht die ganze Gemeinde in Korinth. Aber Paulus sieht hier eine Tendenz, die zum Sauerteig werden will. Die Gefahr ist real, dass diese Gedanken die gesamte Gemeinde in Korinth durchdringen und die Gemeinde zerstören. Denn die Auferstehung Jesu ist das Fundament des Glaubens an Jesus Christus. Paulus wird nicht müde, den Korinthern diese Konsequenzen in aller Deutlichkeit vor Augen zu malen. Alles Glauben wäre umsonst, vergeblich, sinnlos. Der Glaube an Jesus, den Heiland und Retter, er wäre einfach nur vergeblich und Täuschung. Und auch wenn Paulus diese Verse zuerst an die Korinther geschrieben hat, sind doch diese Zeilen für uns heute genauso wichtig und treffen auch heute noch genauso ins Schwarze. Und auch wenn in unserer evangelischen Landeskirche die Auferstehung noch gepredigt wird, so sehen wir doch auch, wie die Relevanz in der EKD allmählich abnimmt. Karfreitag, das Kreuz, das Sterben Jesu, diese tragenden Säulen verblassen in unserer Gesellschaft. Oft haben sie überhaupt keine Bedeutung mehr. Ostern ist das Fest der Hasen und der Eier. So kann man sagen. Der Ruf des Muezzin hören wir auch in Deutschland, neben den Glocken. Die Tendenz, das Kreuz Jesu zu relativieren und als alleinigen Weg zu Gott, dem Vater, abzulehnen, wird allmählich auch immer deutlicher. Anscheinend führen im Rahmen der Toleranz viele Wege zu Gott. Was für einen Gott auch gemeint ist dann. Aber die Auferstehung Jesu von den Toten, damit gibt es immer noch die Schwierigkeiten. Sie ist nicht zu erklären. Sie muss geglaubt werden. Und da entscheidet sich's auch bei uns, in unserem Herz, in unserem Glauben. Glaube ich an Jesus? Glaube ich an die Auferstehung? Das ist das Fundament. Die Auferstehung Jesu ist das Fundament unseres Glaubens. Und sie ist das Fundament unseres Lebens. Wie gut und tröstlich, dass viele Augenzeugen hier in unserer Schrift bezeugen, Jesus lebt. Jesus lebt. Die Entwicklung in unserer Gesellschaft macht auch vor unseren Kirchen nicht Halt. Und damit steigt auch die Gefahr, dass das Evangelium vom Kreuz und von der Auferstehung Jesu nicht mehr Mittelpunkt, Dreh- und Angelpunkt bleibt, sondern auch allmählich so auf die Seite gerückt wird. Ich möchte nicht sagen zur Nebensache, aber auf die Seite. Das wäre aber im Grunde genommen dann quasi auch eine Verleugnung der Auferstehung, wenn das nicht mehr relevant ist. Auch eine Leugnung der Auferstehung Jesu von den Toten. Und auch als Gemeinschaft leben wir nicht auf einer Insel, sondern mittendrin in dieser unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wir erleben auch in unseren Familien die Entwicklungen und Ansichten, die uns in unserem Glauben in der Gesamtheit auch herausfordern. Vielleicht stellen wir auch bei uns persönlich fest, dass wir in unserem Glauben an Jesus auch manchen liberalen Gedanken und Ansichten näher kommen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber lassen wir uns doch von Paulus wieder neu, auch durch diesen Text, die Augen öffnen und uns wieder neu ausrichten, den Blick schärfen, damit wir fest bleiben, gefestigt bleiben, damit wir diesen klaren Blick behalten auf das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus, der um unserer Schuld und Sünde willen gelitten hat, gekreuzigt wurde, gestorben ist und begraben wurde und der an Ostern auferstanden ist von den Toten, der gesehen worden ist von vielen Augenzeugen, und der aufgefahren ist in den Himmel zum Vater und lebt und uns vertritt. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Das ist die Voraussetzung, dass unser Glaube an Jesus Christus nicht vergeblich ist, sondern tragfähig ist und bleibt. Und dieses feste Fundament unseres Lebens ist und auch bleibt. Und wir dürfen getrost sein und fröhlich sein und die Auferstehung Jesu von den Toten feiern, weil er lebt. Und weil Jesus den Tod besiegt hat, werden auch wir, die wir an Jesus Christus glauben, auferstehen von den Toten und das ewige Leben haben. Amen.
Mein ausgiebiges Thema, am Freitag schon dieses Kapitel, heute Morgen im Gottesdienst und heute Abend nochmal. Und zum Schluss darf ich auch noch was sagen. Es war ja der Paulus, der die Gemeinde in Korinth auf einer seiner Missionsreise gegründet hat. In der damals sehr modernen Stadt, da entstand dann bald diese lebendige und doch muntere und Gemeinde unterschiedlicher Christen, unterschiedlicher Herkunft und Prägungen. Und wenn man den Korintherbrief so leset, dann können wir abspüren, dass der Paulus doch einige Mühe gehabt hat, diese Gemeinde so ein bisschen zusammenzuhalten. Und er hat ganze 14 Kapitel davor, also wir sind im 15. Kapitel, die 14 Kapitel davor, hat er sich mit aktuellen Streitfragen, Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinde befasst. Er hat sich erklären müssen, seine Autorität erklären müssen, die er als Apostel beansprucht. Ja, und wir kennen und lernen auch durch den Korintherbrief den Paulus als einer kennen, der nicht gerade konfliktscheu ist. Er geht Streit und Zweifel nicht aus dem Weg und er deckt sie auch nicht mit dem Mantel der Liebe zu. Er ist streitbar und mutig, Dinge anzusprechen, die offensichtlich in die falsche Richtung laufen. Und das macht er dann ausführlich in seine Korintherbriefe. Auch in andere Briefe, aber beim Korintherbrief kann man das deutlich nachvollziehen. Aber jetzt hier in diesem 15. Kapitel, da kommt Paulus zurück zum Kern, zum Wichtigsten, zu seinem Anliegen. Und das bringt er ganz kurz und knapp und ganz deutlich auf den Punkt. Er schreibt, ich erinnere euch, meine Geschwister, dran an die frohe Botschaft, an das Evangelium, so nennt er das, und dann bringt er drei Säulen. Drei Punkte, die ganz wichtig sind und die man zusammenfassen kann als das Evangelium. Erstens, Jesus ist gestorben für unsere Sünde. Zweitens, Jesus wurde begraben. Und drittens, Jesus Christus ist wieder auferstanden. Diese drei Punkte nennt er das Evangelium. Ich finde es toll für uns, wenn wir sagen sollen, was ist das Evangelium, können wir die drei Punkte aufzählen. Die Grundlage, Gerhard hat gesagt, die Basis, das Fundament für unseren Glauben, für den Glauben von jedem Christen. Und über die erste Säule, da haben wir am Freitag ganz ausführlich was gehört. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt am Freitag nicht dabei wart, dass ihr nochmal nachhört. Wir können jetzt ja im Internet nochmal hören, was uns der Jürgen da ausführlich gebracht hat, wie die Schrift vorhergesagt hat, was an Karfreitag passieren wird. Die zweite Säule, Jesus wurde begraben, sagt uns ganz deutlich, Jesus war wirklich tot. Das Leben als Mensch hat geendet dort am Kreuz. Er war nicht scheintot, nicht bewusstlos, das war kein Trick. Jesus war tot. Ganz deutlich wird es an dieser Speerspitze, die der Soldat Jesus in unter das Herz eingerammt hat. Selbst wenn er scheintot gewesen wäre, wäre das Ende gewesen. Jesus war tot. Und jetzt kommen wir zur dritten Säule. Paulus braucht genau zwei Verse, um die erste und zweite Säule hier aufzunennen. Und für die dritte Säule braucht er dann das ganze Kapitel voll. Es geht um die Auferstehung. Und Gerhard hat es auch schon gesagt, die Auferstehung ist eben dieser Punkt, der uns als Menschen, die wir so gern unseren Verstand gebrauchen und die wir so auch ein bisschen stolz sind auf unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse, der uns an den Rand bringt. Wir können das nicht verstehen. Die Auferstehung, die sprengt einfach alles, was wir uns vorstellen können und die sprengt auch das, was wir wissen und beweisen können. Naturgesetze sind ja gesetzt und jeder Wissenschaftler ist sich sicher, ein Naturgesetz kann nicht überwunden oder ausgelistet werden. Und bei der Auferstehung, da müssen einige Naturgesetze biologischer und medizinischer Art außer Kraft gesetzt werden. Und deshalb tun sich Menschen bis heute, glaube ich, schwer mit dieser Auferstehung. Ein Mensch, der tot war, der begraben war, wird wieder lebendig und nicht nur lebendig für ihre Zeit, sondern für immer. Und so fängt Paulus an zu argumentieren und er argumentiert gern und lang und er macht es in drei Schritte. Also drei Argumentationsketten und ich möchte das ein bisschen abkürzen, vielleicht, wir haben da jetzt auch schon einiges gehört. Das erste ist nach der Schrift. Nach der Schrift haben wir die erste Säule am Freitag bearbeitet. Die Propheten haben viel vom Leiden und Sterben des Gottesknechtes berichtet. Aber ich möchte kurz darauf eingehen, nach der Schrift, wie wird die Auferstehung in der Schrift angekündigt? Und tatsächlich ist es gar nicht so einfach, im Alten Testament nach dem Schlagwort Auferstehung am dritten Tag, Auferstehung des Messias, fündig zu werden. Wir müssen ein bisschen tiefer graben an dieser Stelle. Jesus hat dreimal in der Evangelie auf Verlangen der Pharisäer nach Zeichen gesagt, euch wird nur das Zeichen des Jonas geben werden. Jona, wissen wir, Jona war der Prophet, der es so gemacht hat, wie wir es auch gern machen, nämlich genau in die andere Richtung zu gehen, wenn Gott ruft. Und er wurde von dem Walfisch verschluckt und am dritten Tag wieder ausgespuckt. Für Jesus ein klarer Hinweis darauf, dass er als der Messias am dritten Tag auferstehen wird. Ein zweiter Hinweis, den wir haben, Abraham kennen wir auch alle, der Erzvater des Volkes Israel. Er wurde von Gott aufgefordert, seinen Sohn zu nehmen und ihn zu opfern. Er ging, verabschiedete sich von seiner Frau und er nahm kein Schaf mit. Und am dritten Tag heißt es, wir können das lesen in 1. Mose 22, 3 und 4, da stand Abraham am Morgen früh auf, sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Abraham hat dann an diesem dritten Tag den Abschied an seine Knechte so formuliert, bleibt ihr hier, bis wir wiederkommen. Abraham hat darauf vertraut, und das können wir auch lesen in dem Text, in der Geschichte, in dem Erlebnisbericht, dass Gott sogar die Macht hat, seinen Sohn, wenn er ihn opfert, wieder lebendig zu machen. Auch das ein Hinweis auf die Auferstehung von Jesus am dritten Tag. Wir haben jetzt als Christen, die eben nach Jesus leben und schon die Evangelien haben, wir haben noch den Vorteil, wir können auch darauf hören, was Jesus selber gesagt hat. Und Jesus hat in Matthäus 16, in Matthäus 17 und in Matthäus 20 sein Leiden angekündigt. Und jedes Mal hat er gesagt, ich werde wieder auferstehen am dritten Tag. Jesus wusste, dass er wieder auferstehen wird. Und seine Gegner haben übrigens dieses Wort auch gehört und ernst genommen. Und das können wir in Matthäus 27 dann lesen. Nach der Kreuzigung kamen sie und sprachen zu Pilatus, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach drei Tagen werde ich auferweckt. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten. Und der letzte Betrug ärger wird als der erste. So viele zu Jesus ist auferstanden nach der Schrift. Das zweite Argument, es gibt viele Zeugen, das haben wir gehört. Über 500 Zeuge sind es. Und da spart Paulus nicht mit Menschen, die wirklich da sind. Jesus persönlich gesehen und die sogar noch lebten zu der Zeit, als der Brief geschrieben ist. Und so die Korinther sagt, und wenn ihr es nicht glaubt, geht doch hin und fragt sie. Die meisten leben noch. Wir haben heute keine Gelegenheit mehr, Augenzeugen, die noch leben, zu befragen. Aber wir haben Gelegenheit, ganz viel zu lesen und ganz viel Forschungen zu betrachten. Denn diese Auferstehung, die hat die Menschen so beschäftigt, in beide Richtungen, dass sie ganz ernsthaft forschten. Die eine wollte mit Gewalt beweisen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und andere wollten Beweise, dass Jesus auferstanden ist. Und so ist dieses Ereignis nicht nur eine Erzählung, sondern ich glaube, man kann mit Recht sagen, eine Tatsache, die sehr gut untermauert ist. Es gibt ein Buch, wir haben die mal an Jugendgottesdienst an Ostermontag gemacht vor vielen Jahren, die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell. Ein spannendes, interessantes Buch, bei CLV kann man das kriegen, leicht und gut zu lesen und es räumt mit viele Zweifel auf. Aber dann möchte ich noch sagen, macht Paulus ein Experiment. Das ist das dritte Argument. Paulus geht mal rein hypothetisch darauf ein, was wäre, wenn? Und er stellt sich vor und führt es ein bisschen aus, Schritt für Schritt. Was wäre, wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe und wenn dann Jesus auch nicht von den Toten auferstanden wäre? Also nehmen wir mal an, ihr hättet recht, ihr, die das kritisiert und die das nicht glauben könnt und das bezweifelt. Es gibt keine Auferstehung. Dann wäre auf jeden Fall Jesus auch nicht auferstanden. Er wäre tot, er wäre noch in seinem Grab oder vielleicht auch im anderen Grab, je nachdem, welche Fassung mir dann für wahrscheinlich hieltet. Aber er wäre nicht lebendig. Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann wäre die Predigt von mir, also von Paulus und von alle anderen Apostel vergeblich und umsonst. Klar, denn dann wäre der Tod ja nicht besiegt, denn nur wenn ein Mensch von den Toten wieder zurückkommt und wenn er danach ewig lebt, wäre das wahr und gültig, was Paulus predigt. Wenn die Auferstehung nicht wahr wäre, dann wäre Paulus ein falscher Zeuge und er wäre ein Lügner. Im besten Fall wäre er dumm und wäre vielleicht einer Halluzination aufgesessen damals vor Damaskus. Und das Schlimmste, was wäre, wenn es keine Auferstehung gäbe, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre Jesus selber ein Lügner. Denn Jesus hat es oft genug gesagt, dass er aufersteht. Welchen Sinn macht es, einen Heiland zu haben und an ihn zu glauben, der mir nicht die Wahrheit sagt, der zuerst groß von seiner Auferstehung redet und dann tot bleibt? Ohne die Auferstehung gäbe es auch keine Vergebung der Sünde. Gott ist heilig und wir sind es nicht. Und die Trennung zwischen uns und Gott, die Sünde, die lässt es nicht zu, dass mir Gott begegnet. Als Menschen, so wie wir sind, können wir ihn niemals von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir würden es nicht überleben. Und es wird uns mehrmals in der Bibel beschrieben, wie Menschen Gott sehr wollten und wie sie ihm auch ganz nah begegnet sind. Und jedes Mal lesen wir, dass sie es nicht ausgehalten haben, Gott anzusehen. Sie sind einige auf der Boden gefallen und mit dem Gesicht zur Erde. Und vom Jesaja lesen wir, als er berufen wurde, er hat geschrien, wehe mir, ich vergehe. Jesaja 6, Vers 5. Wir hätten keine Sündevergebung und es gäbe kein Abendmahl. Und es gäbe kein ewiges Leben. So endete Paulus mit dieser Kette. Wenn wir Jesus nur in unserem diesseitigen Leben hätten und ihn als Vorbild und als Ansporn für gute Taten hätten, dann wäre mir die Erbärmlichste, denn unterm Strich hätte es keinen Sinn. Und dann kommt Paulus zum Finale. Er läuft sozusagen auf die Zielgerade ein mit Vers 20 und der strahlt in unserem Text, ganz am Ende von unserem Text, aber ganz stark raus. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Schluss mit den Argumenten hin und her. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat Wort gehalten. Jesus lebt ewig. Und damit, genau damit macht das Evangelium Sinn. Und damit ist es schlüssig. Und die Worte, die Jesus versprochen hat, sind erlebbar. Soweit die Theorie. In der Theorie, glaube ich, so wie man hier sitzt, haben wir das begriffen, haben wir es verstanden und haben es oft nur gehört. Aber ich frage gern auch nach der Praxis. Wie sieht es in der Praxis aus? Der Paulus, der hat es klar begriffen. Wenn man so leset, was er geschrieben hat, nicht nur hier im Korintherbrief, auch in seine anderen Briefe, da merken wir es ihm ab. Er lebt für diese Sache. Er ist begeistert von Jesus und er hat Freude dran, dass sein Leben ewig werden wird bei seinem Herrn. Habe ich diese Freude auch? Spürst du die Freude von Ostern heute an diesem Tag? Wir müssten an Ostern alle wirklich strahlen hier. Und wie sieht es mit den Menschen um uns herum aus? Mit unseren Kindern, mit unseren Enkelkindern oder mit den Menschen, die uns wertvoll und wichtig sind, die uns am Herz liegen, in unserer Familie und im Freundeskreis. Ich stelle oftmals fest, allein mit Argumente, allein mit dem Wissen, da kann man nicht bewirken, das ist nicht automatisch, dass das Evangelium auch ins Herz geht, dass die Freude über das ewige Leben auch wirklich an Menschen erreicht. Und da dürfen wir wieder, aus einem anderen Brief leihe ich das jetzt aus, von Paulus lernen und von ihm abgucken. Der Paulus, er betet in Epheser 1, Vers 18 für seine Gemeinde, also für die, die ihm am Herzen liegen. Und er betet so: Und er, in Klammer der Heilige Geist, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Es ist also Gottes Geist, der es bewirkt, dass Menschen begreifen können, was Jesus für sie da hat. Es ist Gottes Geist, der die Osterfreude bewirkt. Ich muss euch geschwind ein Erlebnis erzählen, das ich gestern gehabt habe. Immer Gespräch, wir haben gestern schon Ostern gefeiert, war total schön, so mit der größeren Familie. Und ich habe im Gespräch mit meinem Neffe, ein junger Mann um die 20, habe ich mit ihm gesprochen und habe so gefragt, er war vor 2,5 Jahren, als die Wahl war, war er so politisch engagiert und hat gern seine politische Meinung auch so weitergegeben. Und da habe ich ihn darauf angesprochen, wie sieht es denn aus, bist du noch politisch interessiert? Und dann sagt er, ja natürlich, er liest schon jeden Tag die Zeitung. Und es interessiert ihn, aber er stellt fest, was er da liest, er kriegt immer mehr den Eindruck, es geht einfach alles nur der Bach runter. Und so hat er mir gesagt, so hat er sich entschlossen, dass er weniger auf das guckt, was in der Politik geht, sondern vielmehr auf die Bibel guckt und auf das, was Jesus ihm versprochen hat. Und ich habe mich darüber total gefreut, weil ich finde, es ist einfach was Großes, wenn die Bitte, die Paulus hier für seine Gemeinde zu Gott gebracht hat und die Bitte, die wir vielleicht als Eltern und als Verwandtschaft oder als Großeltern oder als Freunde oder als Nachbar zu Gott bringen, wenn die von Gott erhört wird. Und wenn Menschen sich eben nicht an das klammert, was sie in der Politik sehen oder was vielleicht auch schwierig ist im Leben, sondern wenn sie ihr eigener persönlicher Glaube findet und eine Beziehung zu Jesus aufbauen können. Und da habe ich mich einfach gefreut, weil das dann erlebbar ist für mich und eine Zeichen ist, jawohl, es ist immer noch so, dass Menschen vom Geist erfüllt werden oder ergriffen werden und dass sie erkennen, Jesus will in meinem Leben nicht, dass ich Angst habe, sondern er verspricht mir, dass mein Leben Sinn macht. Und ich habe so gedacht für mich gestern Abend, wir können unsere Kinder christlich erziehen. Wir können ihnen eine Geschichte erzählen aus der Bibel. Und das sollen wir auch. Wir können sie einladen. Und im besten Fall können wir das Christsein auch vorleben. So wie es uns halt gelingt. Aber für eine persönliche Beziehung zu Jesus, für die dürfen wir beten. Und dazu möchte ich uns einfach einladen, dass wir für uns und für unsere Liebe in der Familie, in der Bekanntschaft, im Beruf, im Kollegium, wo auch immer wir sind, dass man wie Paulus betet. Und der Heilige Geist gebe mir und Ihnen erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir von ihm berufen sind. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist für die, die zu Jesus gehören. Soweit. Und so möchten wir gemeinsam beten. Herr Jesus, du unser Heiland, du bist Sieger und du lebst. Und das ist Grund zur Freude, das ist Grund zur Begeisterung. Da sollten wir uns eigentlich nicht auf die Stühle halten können, weil du den Tod besiegt hast. Du bist der Erste, der da durchgegangen ist und der von unserem Gott, von unserem Vater im Himmel wieder zum Leben auferweckt wurde. Und du lebst seither und du wirst nicht mehr sterben, nie wieder, du lebst ewig. Und Herr Jesus, du hast uns versprochen, wenn wir zu dir gehören, dann werden wir genauso wie du ein ewiges Leben kriegen. Und Herr Jesus, so dürfen wir das ernst nehmen und so dürfen wir darauf vertrauen. Und du, ja, du betrügst uns nicht, du hältst Wort. So wie du Wort gehalten hast, dass du nach 3 Tagen auferstehst, so wirst du Wort halten, dass du deine Kinder zu dir nimmst in dein Reich. Und du versprichst uns eine große, eine schöne Wohnung. Du versprichst uns Gemeinschaft mit dir, mit unserem Vater. Und wir werden auf du und du ewig mit dir zusammen sein. Und da dürfen wir uns dran freuen. Herr Jesus, du meinst so gut mit uns. Und du meinst nicht nur mit uns gut, sondern dein Wille ist, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das darf uns ein Anliegen sein. Und da dürfen wir Mitarbeiter sein in deinem Reich und dürfen für unsere Menschen, die uns am Herzen liegen und die mir kennen und die mir gern haben, für die dürfen wir einstehen und für die dürfen wir beten und die dürfen wir jeden Tag zu dir bringen. Und Herr Jesus, du lässt deine Hand bewegen und so möchte man einfach darüber dir Danke sagen, dass wir dich haben als unseren Herrn, als unseren Heiland. Und dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns tröstet. Der uns tröstet, wenn es uns nicht zum Lachen zumute ist. Du tröstest uns und unsere Geschwister, die in Trauer sind. Die jemanden verloren haben und die alleine sich schwer tun, klarzukommen. Du tröstest uns in Krankheit. Du tröstest uns in Not, wirtschaftlicher Art oder ja, persönlicher Art, in Beziehungsschwierigkeiten. Du möchtest uns da helfen. Und so möchten wir einfach dir vertrauen und möchten alles, was uns bewegt, einfach immer wieder dir bringen. Und du bist der uns versteht. Wir müssen nicht eine bestimmte Art zu reden haben, um vor dich zu kommen, sondern wir dürfen ja, so einfach, wie wir sind, einfach mit dir reden. Und da danke ich dir dafür. Und ich danke dir, dass wir jetzt einfach fröhlich in den Abend gehen dürfen, weil du Freude gibst. Und dass wir fröhlich in die kommende Woche gehen dürfen und dass wir getrost sein dürfen. Mit dir als dem Sieger zusammen sind wir auch Sieger. Herr Jesus, danke. Und so möchten wir mit deinem Gebet gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich darf euch einen gesegneten Feiertag morgen noch wünschen und eine gesegnete Woche und Gottes Geleit. Und wir wollen uns jetzt unter den Segen unseres Herrn stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.